Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, einmal wieder bei euch zu sein. Schön ist nicht die Weltlage, in der wir uns befinden. Und angesichts dieser Weltlage fragt man sich manchmal, wohin das alles noch führen soll. Nach Jahrzehnten weitgehenden Friedens in Europa haben wir seit 15 Monaten einen Krieg vor der Haustür. Hoffnungsvolle demokratische Aufbrüche im Nahen Osten, in Hongkong, in Belarus und im Iran wurden brutal niedergeknüppelt. Die Folgen des Klimawandels sind inzwischen auch bei uns mit Händen zu greifen. Die Inflation frisst die erhoffte finanzielle Sicherheit auf. Die Gesellschaft zerfällt zunehmend in einander feindselig gegenüberstehende Gruppen. Und dem geistlichen Aufbruch, den wir in den 70er Jahren erleben durften, ist in unserem Land eine zunehmende Gottesferne gefolgt. Wo ist in alledem Gott? Und warum handelt er nicht? Will er nicht eingreifen oder kann er es nicht? Diese Frage begegnet uns auch in der Bibel. Der Prophet Jesaja, der von etwa 740 vor Christus für rund 50 Jahre an im Königreich Juda wirkte, ruft Gott zu: Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Jesaja erlebt das Ende des Nordreiches Israel und muss mit ansehen, wie auch Juda unter den Königen Usia, Jotam, Ahas und Hiskia einen wechselvollen, in der Summe aber abwärts führenden Weg einschlägt. Und neben der ständigen Bedrohung von außen sieht Jesaja, dass selbst die eigentlich frommen Könige Usia und Hiskia straucheln. Und dazu stößt seine Botschaft beim Volk auf taube Ohren. Das ist der Hintergrund, vor dem unser Predigttext aus Jesaja Kapitel 6 zu lesen ist. Ich lese Jesaja 6, die Verse 1 bis 8 und möchte bitten, dazu aufzustehen. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und nun schenk, dass wir hören, verstehen und leben, was du uns sagen möchtest. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Liebe Gemeinde, inmitten der politischen und religiösen Umbrüche seiner Zeit erlebt Jesaja eine besondere Begegnung mit Gott. Wir sind gewohnt, diesen Text zu lesen als Berufung des Jesaja. Die Wuppertaler Studienbibel geht allerdings davon aus, dass es sich eher um einen Wendepunkt im Dienst des Propheten handelt, an dem er einen besonderen Auftrag erhält. Nach einer Zeit der Verkündigung zur Umkehr, in welcher weder von Verstockung oder Vernichtung des Volkes die Rede ist, markiert Jesaja 6 den Beginn einer Zeit der Verstockung des Volkes infolge ihrer fehlenden Bußfertigkeit. Und schließlich, ab Kapitel 40, ergeht dann eine Botschaft von der Wiederherstellung des Volkes in seinem Land als Volk Gottes. Diese Begegnung Jesajas mit Gott wird für ihn also zu einem Einschnitt und Wendepunkt. Und diesen Wendepunkt möchte ich unter drei Punkten mit uns betrachten. Erstens Gottes Erhabenheit, zweitens des Menschen Niedrigkeit und drittens das Handeln Gottes am Menschen. Das erste, Gottes Erhabenheit. Wie sehr Gott über allem steht, drückt Jesaja mit den Namen aus, die er Gott hier gibt. Und dann mit der Rede vom Thron, von der Herrlichkeit und von der Heiligkeit Gottes. Zuerst die Namen. Jesaja nennt Gott in Kapitel 6 Herr und König, dann Herr in unseren Bibeln mit Großbuchstaben und dann Herr Zebaoth. Das erste, quasi normale Herr, ist die allgemeine respektvolle Anrede einer höher gestellten Person, wobei in der Bibel letztendlich immer Gott der höchste Herr ist und Jesaja nennt ihn hier auch den König. Das zweite, der zweite Name, Herr in Großbuchstaben, steht für den Namen, mit dem Gott sich seinem Volk vorstellt, Jahwe. Ich bin, der ich bin. Und dieser Name beschreibt Gott letztlich als den ewigen, unwandelbaren und treuen Gott. Und schließlich nennt Jesaja Gott dann Herr Zebaoth. Zebaoth kommt als Titel 285 Mal im Alten Testament vor und es beschreibt einen Herrscher, der über große Heere gebietet. Es wird daher oft mit Herr der Heerscharen übersetzt. Das griechische Alte Testament und das griechische Neue Testament gibt diesen Titel auch mit Pantokrator, Allherrscher, wieder. Der Gott Israels steht also über allem. Jesaja sieht Gott auf einem hohen und erhabenen Thron. Das heißt, auf einem Thron, der die Throne weltlicher Könige überragt. Die Bibel spricht viel vom Thron Gottes. Psalm 103 sagt, dass Gott seinen Thron im Himmel errichtet hat. Und Psalm 45, dass dieser Thron für immer und ewig bleibt. Jesus spricht gar davon, dass der Himmel Gottes Thron ist und die Erde der Schemel seiner Füße. Was für uns das höchste Vorstellbare ist, der Himmel, reicht für Gott also geradeaus als Sitzgelegenheit. Im Buch der Offenbarung ist dann ab Kapitel 4 Gottes Thron das Zentrum der Entscheidungen und der Herrschaft Gottes und des Lammes, womit Jesus gemeint ist. Dort findet Anbetung statt. Dort werden Weisungen gegeben. Dort ist der Ort des endgültigen Gerichtes Und von dort ergießt sich das Wasser des Lebens in das neue himmlische Jerusalem. Jesaja hört nun die Engelwesen rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Obwohl uns dieser Begriff heilig allen geläufig ist, fällt es uns doch schwer zu beschreiben, was heilig eigentlich bedeutet. Es steht in der Bibel für die Einzigartigkeit, Vollkommenheit, Reinheit und Unnahbarkeit Gottes. Das dreimalige Heilig ist dabei Ausdruck der sicheren Gewissheit. Im hebräischen Denken gilt das, was zwei- oder dreimal vorkommt, als bestätigt. Daher im 5. Buch Mose der Verweis auf ein Zeugnis auf zweier oder dreier Mund hin im Gericht. Oder im Prediger die Rede von der dreifachen Schnur, die fest ist. Oder die dreifache Verleugnung Jesu durch Petrus, ebenso wie die dreifache Frage Jesu an Petrus: Hast du mich lieb? Das dreifache Heilig der Seraphim erlaubt somit keinerlei Zweifel an der Heiligkeit, an der Besonderheit Gottes. Zugleich sind diese Seraphim, die Engelwesen, Teil der Beschreibung der Herrlichkeit Gottes, die Jesaja hier vornimmt. Auch Herrlichkeit ist etwas, das wir ahnen, aber kaum in Worte fassen können. Das hebräische Wort für Herrlichkeit, was hier bei Luther mit Ehre übersetzt ist, bedeutet so viel wie Schwergewichtigkeit. Jesaja definiert Gottes Herrlichkeit nicht. Er beschreibt sie mit Bildern. Dazu gehören die Seraphim, die Engelwesen, deren Name sich von Brennen, Verbrennen herleitet. Allein ihr Rufen reicht aus, die Fesseln des Tempels, der doch ein gewaltiger Bau war, zu erschüttern. Und doch sind sie nichts als Gottes Diener. Zur Herrlichkeit Gottes gehört, dass der Tempel mit Rauch erfüllt ist. Rauch und Wolken sind in der Bibel Ausdruck der Gegenwart, aber auch der Verborgenheit Gottes. So in der Wolkensäule beim Zug Israels durch die Wüste, bei der Offenbarung Gottes am Berg Horeb, bei der Einweihung des Tempels oder auch bei der Verherrlichung Jesu, bei seiner Himmelfahrt oder wenn von der Wiederkunft Jesu die Rede ist. Diese Herrlichkeit Gottes, die Jesaja nur andeuten kann, die beschränkt sich dabei nicht auf den Tempel, sondern alle Lande sind seiner Ehre voll. Sind, nicht werden. Gott öffnet dem Jesaja hier einen Blick hinter die Kulissen und zeigt ihm, wie die Dinge jenseits des Sichtbaren wirklich sind. Alles irdische Leben, alles menschliche Handeln erblasst vor der Heiligkeit, Herrschaft und Herrlichkeit Gottes. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, des Menschen Niedrigkeit. Angesichts dieser Vision Gottes bleibt Jesaja nichts anderes übrig, als erschrocken auszurufen: Weh mir, ich vergehe. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott führt unweigerlich zur Erkenntnis der eigenen Niedrigkeit. Über Löwen lässt sich gut theoretisieren, solange man sie im Fernsehen, im Zoo oder auf der Safari aus Abstand sieht. Steht man aber in freier Wildbahn unbewaffnet einem Löwen gegenüber, zeigt sich die eigene Hilf- und Wehrlosigkeit. Und so ist es auch mit Gott. Und darum spricht die Bibel immer wieder von heiligem Erschrecken, wenn Menschen Gott in seiner Erhabenheit erkennen. Bei Mose, bei Hesekiel oder Daniel im Alten Testament, bei Petrus oder Paulus im Neuen Testament. Entsetzt ruft Jesaja: Ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Der Kontrast zwischen der Heiligkeit und Reinheit Gottes und der eigenen Sündhaftigkeit lässt ihn erschrecken. Warum er ausgerechnet von unreinen Lippen spricht, ist unklar. Schließlich sind es doch die Lippen, mit denen er als Prophet bis dahin schon Gott gedient hat und weiter dienen soll. Sieht Jesaja die Lippen als Bild für seine gesamte Person? Man nennt das in der Literatur pars pro toto, also ein Teil steht als Bild für das Ganze. Oder meint er speziell die Lippen und den Mund und ihr Wirken? Dann stehen die unreinen Lippen Jesajas in krassem Gegensatz zur heiligen Anbetung Gottes im Himmel, die er schauen darf. Eine wesentliche, wenn nicht die wesentliche Funktion der Lippen ist die Rede. Sie sind uns zum Gespräch gegeben, mit Gott und miteinander. Sie dienen dazu, Gott zu loben, wie die Psalmen sagen, und, wie es im Epheserbrief heißt, miteinander die Wahrheit zu reden und das, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist. Der Hebräerbrief spricht von der Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das aber setzt voraus, dass das Wort Gottes ganz nahe bei dir ist, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust, wie es in 5. Mose 30 heißt. Doch schon gleich nach dem Sündenfall dient der Mund Adam und Eva der Ausrede und gegenseitigen Schuldzuweisung. Und ganz kurz darauf dient er dem Kain zur Lüge. So wird der Mund zum Spiegel des Inneren. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund, sagt Jesus und warnt: Nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Angesichts der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes erkennt Jesaja sich selbst als Sünder. Dazu braucht er keine weitere Erklärung. Dass auch und gerade seine Lippen als Werkzeug, mit dem er Gott dient, vor Gott eigentlich untauglich sind, zeigt, als wie abgrundtief unwürdig Jesaja sich selbst vor dem Angesicht Gottes erkennt. Von sich aus hat er Gott gar nichts anzubieten. Damit komme ich zum Dritten, das Handeln Gottes am Menschen. Nun kommt es zu einer überraschenden Wende. Die Wuppertaler Studienbibel schreibt dazu: Das Todesurteil, das Jesaja über sich selbst sprach, wird nicht beiseite geschoben, sondern es wird als rechtmäßig anerkannt und gesühnt. Gott winkt Jesaja nicht durch mit einem freundlichen Kopfnicken und einem ist nicht so schlimm. Der Seraph berührt mit einer glühenden Kohle vom Altar die Lippen des Propheten und spricht ihm zu, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Jesaja hatte seinem Volk die Reinigung im Feuer angekündigt und er muss sie nun an sich selbst erfahren. Feuer ist in der Bibel ein gängiges Bild für das reinigende Gericht Gottes. Jesajas Sünde ist gesühnt. aber nicht aus eigener Kraft und Vollmacht. Die Sühne muss von außen an ihm vollzogen werden, hier durch den Seraph. Und das Mittel dazu stammt vom Altar und ist todbringende Glut. Gleiches gilt auch für uns. In der Gegenwart des heiligen und erhabenen Gottes erkennen wir unsere eigene Niedrigkeit, Sünde und Erlösungsbedürftigkeit. Die Erlösung aber können nicht wir selbst bewirken. Sie wird uns von außen zugesprochen, und zwar durch Gott selbst in seinem Sohn. Und das Mittel der Sühne ist ein todbringendes Instrument, das Kreuz, an dem Jesus sein Leben hingibt, damit wir Leben gewinnen können. Nun aber hält Gott sich nicht weiter mit Jesajas Sünde auf. So wie auch wir uns nicht länger mit unserer Sünde aufzuhalten brauchen, wenn wir sie vor Gott bekannt und seine Vergebung erbeten haben. Gott hat Wichtigeres zu tun. Er sucht einen Diener, der seine Botschaft unter das Volk bringt. Die Frage, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein, klingt, als sei Gott hilf- und ratlos. Dabei wurde er doch gerade als der erhabene Allherrscher vorgestellt. Gott kann gebieten, aber er will nicht zwingen. Er hat uns Menschen nicht einen freien Willen gegeben, um ihn zu brechen, sondern damit wir uns freiwillig und gern in seinen Dienst stellen. Jesaja tut das, obwohl er noch nicht weiß, was auf ihn zukommt. Er geht voll ins Risiko und tut dies, weil er überwältigt ist von der Erhabenheit Gottes wie von der Vergebung seiner Sünde. Gott gibt ihm einen völligen Neuanfang. Die sündigen und nun gereinigten Lippen Jesajas dürfen Gott Antwort geben und zu einem Werkzeug Gottes werden. Einen solchen Neuanfang und neuen Auftrag gewährt Gott jedem, der sich zu ihm wendet. Einem Petrus, der Jesus doch dreimal verleugnet hat, einem Saulus, der gegen Jesus gekämpft hat, mir und dir, die wir doch immer wieder Gottes Gebote mit Füßen treten und seinen Willen missachten. Noch einmal die Wuppertaler Studienbibel. In jeder Sündenvergebung durch den heiligen Gott liegt der Keim zu einer Sendung. Wer frei geworden ist von der eigenen Sünde, kann fortan Gottes Gedanken denken und ist nicht genötigt, sich ständig mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist der Neuanfang, den Gott schenkt. Der Auftrag Gottes an Jesaja in den dann folgenden Versen, Kapitel 6, Vers 9 bis 13, wäre Teil einer eigenen Predigt. Hier nur so viel. Jesaja soll, nachdem er bisher das Volk zur Umkehr gerufen hat, nun das Gericht Gottes vorbereiten, in dem seine Predigt dazu dient, die Herzen der Hörer zu verstocken, die sich zuvor selbst über Jahre hin verstockt haben. Auch das ist Wirken Gottes an den Menschen. Schwer verständlich zwar, aber immer mit dem Ziel, Heil zu bewirken. Der Theologe Otto Kaiser sagt dazu, wer sich selbst verstockt, dessen Verstockung vollendet Gott. Wer verstockt ist, den treibt auch der Ruf zur Umkehr nur tiefer in seine Verstockung hinein. Gott handelt hier so, weil er zum Gericht entschlossen ist. Doch auch in dem dann ergehenden Gericht zeigt Gott noch seine Gnade. Und dem Gericht folgt schließlich ein Neuanfang Gottes mit seinem Volk. Davon handelt dann Jesaja 40 folgende. Ich habe anfangs von der empfundenen Gottesferne angesichts des Zustands dieser Welt gesprochen. Jesaja macht deutlich, dass Gott nicht fort und nicht fern ist. Und das gilt auch für unsere Zeit mit ihren Umbrüchen und Krisen. Gott ist verborgen und dennoch ganz nah. Damals hat er Jesaja einen Blick gewährt. In Jesus hat er den Vorhang weggezogen. Seit Jesus gilt: Wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Wenn wir uns mehr sichtbare und spürbare Gegenwart Gottes wünschen, dann müssen wir uns nur zu ihm aufmachen, um ihm zu begegnen. In Stille, Gebet, seinem Wort. Gott will uns hineinnehmen in die Anbetung vor seinem Thron. Und die Begegnung mit Jesus macht unser Leben dann für andere zu einem Spiegel der Herrlichkeit Gottes. Amen.